wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie mit dabei sind in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Kennen Sie das auch, dass Sie manchmal so ein notorisch schlechtes Gewissen haben? Ja, da hat man schon wieder den Partner angefahren oder die Ignoranz der Kinder hat einen auf die Palme gebracht. Statt ermutigender Worte hat man eben wie ein Rohrspatz gewettert und bei der Absage eines Bekannten es an Einfühlung ermangeln lassen. Schließlich aus lauter Frust hat man sich dann noch die ganze Schokolade reingezogen. Ich spreche da wohl eher für Frauen. Im selben Atemzug den Kindern vorgeworfen, viel zu viel Süßigkeiten zu essen. Tja, und je weiter der Tag fortgeschritten, umso größer der Berg an negativen Verhaltensweisen und das schlechte Gewissen. Denn schließlich sollte man doch ein Vorbild sein, an christlicher Nächstenliebe immer freundlich, außerdem sportlich dünn, nur gesund essen und immer maßvoll und außerdem ganz engagiert und alles termingerecht erledigen. Von innen wie von außen hagelt es die Botschaft, du solltest anders sein. Das schreibt Christian Schweger in dem Artikel »Die Macht des Gewissens«. Woher kommt es, das übersteigerte schlechte Gewissen? Betrifft es nur eher die Superchristen mit überhöhten Heldenidealen oder resultiert es gar aus einer rigiden Erziehung mit strengen Moralvorschriften? Oder hat es sich als perfider Dauerbegleiter in unserer Gesellschaft der 1000 Möglichkeiten zur Selbstoptimierung in unser Denken als oberster innerer Richter selbst eingeschlichen? Wo finden wir, wie bekommen Heranwachsende heute Orientierung? Wo finden wir selber und wie können wir erkennen, was richtig ist und was falsch ist? Was gibt uns Sicherheit in den permanenten Entscheidungen, die wir aufgefordert sind zu treffen? Und wie finden wir dann auch noch unseren ganz eigenen Weg, angenommen entlang einer christlichen Orientierung, zwischen verantwortlichem Handeln in der jeweiligen Situation eben aus bestem Wissen und Gewissen? Denn als Christen sind wir ja zu Freiheit und Würde und eben nicht zu Sklaven berufen, eben zu mündigen Christen. Diese Frage wollen wir uns hier heute stellen, nach bestem Wissen und Gewissen. Was heißt das? Und dazu darf ich unseren Gesprächsgast ganz herzlich begrüßen. Das ist der Diplom-Religionspädagoge Josef Epp. Außerdem ist er als Klinikseelsorger tätig, schreibt Bücher und ist Referent in der Erwachsenenbildung, heute hier aus dem Allgäu zugeschaltet. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns in der Sendung sind. Guten Morgen, Herr Epp.
Guten Morgen, Frau Engert. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, jetzt habe ich mal so eine Seite der Medaille aufgeschlagen, nämlich die, die auch in dem Zeitartikel zu, ja, vor allem zu Wort kommt, dass man eben, dass es irgendwie heute immer so diese Botschaft hagelt, du solltest anders sein. Aber andererseits könnte man ja eigentlich auch meinen, dass wir heute in einer gewissenlosen Zeit leben, wo alles möglich ist, wo viele Verhaltensweisen weder Aufreger noch Skrupel in der Öffentlichkeit bringen und Skandale sich ja nur noch maximal auf der Ebene politischer Korrektheit abspielen. Kurzum, das schlechte Gewissen könnte doch geradezu überwunden sein. Gehört doch sowieso vielleicht einer Zeit überzogener, rigider, religiöser Moralvorstellungen an? Tja, aber wie sieht es denn aus mit diesem sogenannten schlechten Gewissen heute, so landläufig? Sind wir davon echt befreit? Wie schätzen Sie das ein, Herr Epp?
Ja, ich denke, das gehört zu einer der vielen Paradoxien unserer Zeit, der Widersprüchlichkeiten, die da sind. Auf der einen Seite haben wir eine Epoche hinter uns, wo ganz, ganz viele moralische Vorstellungen und Erziehungsgrundsätze früherer Zeiten hinterfragt und demontiert wurden, dass anything goes, alles ist erlaubt, du musst dir nirgends ein schlechtes Gewissen machen. Mit Sicherheit in manchen Bereichen auch nötig, dass man so einen Überdruck von Gewissen ein Stück hinterfragt hat. Aber auf der anderen Seite erleben wir eben auch in dieser ach so liberalen Zeit ganz, ganz viele Erwartungen und Druckelemente für den Einzelnen, dass es immer Grund gibt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich sehe nicht so aus, wie man aussehen sollte. Ich bin zu dünn, zu dick. Ich bin nicht schön genug. Ich habe nicht das richtige digitale Handwerkszeug zur Verfügung. Für Schüler ganz oft ein Problem. Ich habe nicht das Handy wie die anderen, ich bin nicht so gut in bestimmten Dingen angesehen. Also es gibt einen Erwartungsdruck von ganz, ganz vielen Seiten unserer Gesellschaft, die dann doch wieder diesen Mechanismus auslösen, du solltest eigentlich anders sein, du solltest dich anders verhalten. Und dann eben wieder diese Möglichkeit, ich kann ganz viele Dinge tun, ohne dass sich da irgendjemand darum schert, dass das hinterfragt wird. Das ist ein Stück Paradox in unserer Welt und beides ist vorhanden.
Also ein hoher Erwartungsdruck, der uns da umgibt, trotz eigentlich so einer freiheitlich-liberalen Zeit, in der wir auf der anderen Seite leben. Ganz viele Maßstäbe hier werden hier etabliert und frei sind wir offensichtlich dann alle nicht von diesem schlechten Gewissen, was sich dann da auftut. Oder dass wir diese Maßstäbe eben doch in unser eigenes Handeln integrieren oder uns unbewusst vielleicht zu Sklaven dieser Maßstäbe machen. Das heißt ja andererseits dann, obwohl vielleicht jetzt religiöse Vorstellungen und Religion ja vielerorts gar nicht mehr die Rolle spielt, sind wir doch alle davon betroffen. Das heißt, das Gewissen muss ja irgendwie etwas sein, was wir alle haben, ganz gleich, wie wir jetzt ausgerichtet sind. Ist das so eine Art innere Instanz oder heißt es ja auch, die so das Personsein eben im Innersten ausmacht, eben auch dort, wo der, ja vielleicht kann man sagen, am Guten gewachsene Mensch in seiner Freiheit, in seiner Würde, aber auch eben seiner Verantwortlichkeit, ja, ich sage mal jetzt vor Gott steht und sich eben als frei, ja, frei ist natürlich immer relativ gemeint, zum Guten entscheiden kann und eben dieser Liebe Gottes auf Augenhöhe begegnen darf. Da ist jetzt natürlich schon so, da spricht schon das ganze christliche Menschenbild mit. Aber eben das Gewissen ist etwas, was wir alle haben.
Ich denke, Sie haben vorhin ein wichtiges Wort verwendet. Wir brauchen Maßstäbe. Und jeder Mensch, egal welcher spirituellen oder ethischen Orientierung, ist tagtäglich in unglaublich vielen Situationen herausgefordert, ich muss mich entscheiden, ich muss mich orientieren. Weise ich die Verkäuferin darauf hin, dass sie mir zu viel Geld herausgegeben hat? Beachte ich diesen Fußgängerüberweg für Kinder oder fahre ich noch schnell darüber? Wir sind in ständigen Entscheidungssituationen und da gibt es so viele Herausforderungen, dass kein Mensch sein Leben verbringen kann, ohne sich zu orientieren, ohne solche Entscheidungskriterien zu haben. Und insofern denke ich, ist das, was wir mit Gewissen bezeichnen, das ist ein unglaublich schwieriger Begriff und in den Gewissenstheorien, in der Psychologie wie in der Theologie auch ein immer wieder umkreister Begriff mit neuen Gedanken gesehen. Aber diese Frage nach dem Gewissen ist eine der unerlässlichen Fragen im Leben. Und dann sprechen Sie darauf an, die christliche Botschaft vom Gewissen, die sagt im Grunde genommen, du lebst aus einer letzten Gewissheit, nämlich dass du von Gott angenommen bist und dass dir dieser Gott Wege eröffnet zur Fülle des Lebens. Das ist seine ganz klar erklärte Absicht, das Leben des Menschen soll in Fülle gelingen. Und daraus beziehen wir Kräfte, aber auch Unterscheidungskriterien, um in bestimmten Situationen dann unsere Entscheidungen zu treffen. Dient das dem Leben? Dient das dem gelingenden Leben? Muss ich hier eine bestimmte Achtsamkeit oder Vorsicht zeigen? Und das ist natürlich ein ganz, ganz komplexes Geschehen. Aber Ihre Grundfrage, ich denke, ja, Gewissen hat jeder und benötigt jeder, wenn auch in ganz, ganz unterschiedlichen Ausformungen.
Diese Gemengenlage, in der wir uns da heute befinden, wenn Sie das sagen, wir müssen uns eigentlich permanent entscheiden rund um die Uhr. Vieles ist natürlich routiniert. Wir leben natürlich auch in einer sehr komplexen Gesellschaft. Das geht ja schon los. Ja, wie viel Wasser verwende ich? Vielleicht könnte man derzeit sagen, wo wir doch eine große Trockenheit in einigen Regionen erleben, wo uns der Klimawandel vielleicht plötzlich auch persönlicher etwas angeht. Gerade in diesem ganzen Bereich, da sind wir schon umgeben von unendlich vielen Entscheidungen, die wir dafür oder dagegen treffen können. Steige ich ins Auto, nehme ich das Fahrrad, gehe ich zu Fuß, habe ich mal so eine grundsätzliche Entscheidung getroffen und muss ich sie auch immer wieder überprüfen, meine ganzen grundsätzlichen Entscheidungen für ein Leben, das auch noch in Zukunft lebenswert ist. Und da sind ja noch nicht mal die ganzen christlichen Grundmaßstäbe oder Orientierungen eingeflossen in meinem ganzen Verhalten. Also inwieweit lebe ich die Liebe, liebe mich selber, kümmere mich, bin verantwortlich für mich und für mein Umfeld und so weiter. Ist das nicht eigentlich eine komplette Überforderung auch?
Ich würde es zunächst mal als eine sehr, sehr schwierige Herausforderung bezeichnen. Und natürlich sind wir dann überfordert, wenn wir an uns den Anspruch haben, es muss alles perfekt geschehen und ich muss alles zugleich erledigen. Die große Herausforderung, das haben Sie sehr schön geschildert, ereignet sich jeden Tag. Ich stehe auf, gehe ins Bad und muss mir überlegen, wie viel an Wasser, an Energie verbrauche ich. Ich bin eingebettet in globale Zusammenhänge. Dann steht mein Kind auf und hat eine Bitte an mich und ich muss mich entscheiden, erfülle ich diese Bitte jetzt, gehe ich auf es ein oder ist mein eigener Morgenstress und meine eigene Befindlichkeit jetzt vorrangig? Dann steht der Partner da, sucht vielleicht das Gespräch und ich habe keine Zeit mehr. Also in dem kleinen Mikrokosmos meines Lebens, wo ich gelingende Beziehung, Liebe, füreinander leben möchte, wie in den globalen Verstrickungen, wo ich Teil dieser großen Welt bin und Wasser verbrauche, Konsumgüter verbrauche, Energie verbrauche. Ich bin Teil dieses riesigen Klimawandels, der ja heute nicht mehr bestritten werden kann. Natürlich ein ganz kleiner Teil, aber es kommt auch auf die Bereitschaft dieser kleinen Teile an. Und das hat natürlich so das Potenzial, mich total zu überfordern. Und dann geschieht wieder genau das, was Sie eingangs gesagt haben. Dann stehe ich da mit einem schrecklich schlechten Gewissen. Und bin ich jetzt wieder mit dem Auto zum Bäcker gefahren. Und ich habe wieder aus Zeitgründen dies oder jenes nicht so ganz optimal gemacht. Und ich denke, das ist dann die Gefahr einer Sackgasse, die mich dann auch irgendwann lähmen kann. Sondern der Impuls sollte auch der sein, da habe ich einen kleinen Schritt getan und der war gut so und der hat auch geklappt und damit habe ich einen kleinen Beitrag geleistet, auch wenn drei andere Beiträge vielleicht heute noch nicht von mir erfolgt sind. Oder da gelang es mir, ich habe mir nochmal Zeit genommen für jemanden, habe ihn angesprochen oder habe eine Hilfestellung geleistet. Ich glaube, ganz wichtig ist es, diesen Mut, diese Ermutigung zu kleinen Schritten auch als Kraft des Gewissens zu verspüren. Und da sind wir natürlich wieder bei der Ausgangsfrage. Über Gewissen zu sprechen ist immer schwierig, wenn wir es so sehr einschränken auf das schlechte Gewissen. Sondern über Gewissen zu sprechen sollte auch immer beinhaltet, dessen bin ich mir ganz gewiss, das ist für mich wichtig, richtig und notwendig und aus dieser Gewissheit versuche ich auch mein Leben zu gestalten.
Also Gewissen auch wirklich als eine ganz positive Instanz in sich zu bejahen. Und wenn Sie das so sagen, gut, in diesem Mikrokosmos, in dem wir leben, in diesen globalen Verstrickungen, die um uns herum sind, da möchte man meinen, der einzige Ausweg ist vielleicht, doch ganz bewusst zu leben, sich schon im Vorhinein vielleicht zu entscheiden und vielleicht sich auch zu bescheiden. Wo kann ich was bewirken? Wo setze ich meine Kräfte ein und wo überfordert es mich, damit ich eben ja nicht permanent überfordert bin und letztendlich nur noch Scheuklappen aufsetze und ja alles ausblende, was so um mich herum ist, weil es mir zu viel ist.
Woher kommt denn Überforderung? Nun nicht nur im Gewissensbereich. Überforderung wächst ja ganz oft aus einem immer mehr, immer schneller. Es müssen immer mehr Dinge gleichzeitig getan werden. Es kommen immer mehr Reize auf mich zu, Anforderungen und Erwartungen. Und dieses immer mehr kann ja nur durch eine Grundhaltung unterbrochen werden, indem ich mich ganz bewusst und achtsam zurückziehe und überlege, was von diesem immer mehr ist für mich wichtig, wie unterscheide ich und wie kann ich diese Spirale, die sich dann immer mehr erhöht, wie kann ich die ein Stück weit abbremsen und unterbrechen. Ein konkretes Beispiel, wenn ich in einen der riesigen Supermärkte komme, ist das Angebot unermesslich und wir sind ja dann alle geneigt, da kommt das noch in den Korb, ach, da sehe ich jenes noch. Und am Schluss an der Kasse habe ich viel mehr Dinge, als ich eigentlich wollte. Und vielleicht auch manches dabei, wo ich sagen muss, na, das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Und das ist vielleicht auch ein Produkt, das gar nicht so ethisch unbedenklich ist, wenn ich es genau hinterfrage. Was kann ich tun? Ich kann mich bewusst auf meinen Einkauf, auf meinen Speiseplan der Woche, auf meinen Konsum einstellen. Was wollen wir denn diese Woche kochen? Was ist dazu nötig? Wie bekomme ich da Produkte, die gut sind, die vielleicht aus der Region sind, die möglicherweise fair gehandelt sind? Ich muss dem, was mir wichtig ist, woraus ich eine wichtige ethische Dimension ableite, das muss ich in mein Bewusstsein und in meine Achtsamkeit rufen und muss sagen, da habe ich einen konkreten Plan. Und dann wird auch manches von diesem ständig Überforderten ein Stück weit zurückgedrängt, weil ich dieses immer mehr ein Stück filtere und durch das Sieb meiner Grundentscheidungen laufen lasse. Das ist natürlich anstrengend, aber ich glaube, das ist in unserer Welt, in ihren globalen und komplexen Verstrickungen, etwas Unerlässliches, vielleicht das Gebot der Stunde. Wir müssen wieder reduzieren und wir müssen unsere Entscheidungskriterien, die uns wichtig sind, auch wieder ganz bewusst setzen.
Was ist für mich wichtig? Ja, das scheint wirklich eine Grundfrage zu sein. In unserem Thema nach bestem Wissen und Gewissen, was heißt das? Ich bin im Gespräch mit dem Diplom-Religionspädagogen Josef Epp, außerdem ist der Klinikseelsorger und Buchautor in der Erwachsenenbildung tätig. Und ich darf auch Sie einladen, sich im Verlauf der Sendung hier zu Wort zu melden. Was heißt das für Sie nach bestem Wissen und Gewissen? Wo finden Sie Orientierung auch für die ganzen kleinen täglichen Entscheidungen, die Sie zu treffen haben? Oder wie ist das eigentlich mit dem Gewissen, was fehlgeleitet ist, wenn es keine Orientierung gefunden hat? Das sind Fragen, denen wollen wir uns auch gleich weiter stellen. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Und nach der Musik geht es hier gleich weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Nach bestem Wissen und Gewissen, was heißt das? So das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Diplom-Religionspädagogik, Klinikseelsorger, Buchautor und ich bin aus dem Allgäu mit ihm verbunden. Ja, bevor wir uns weiteren Themenkomplexen widmen hier in diesem Thema, was ja nicht so ganz einfach ist und relativ umfangreich, da möchte ich erstmal den Herr Schenk begrüßen, der sich gemeldet hat. Hallo, guten Morgen.
Ja, recht schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße alle am Radio und am Sender. Hier geht es darum, Begriffe wie Wissen und so weiter ein klein bisschen den Zuhörern plausibel zu machen. Wissen heißt ja Gewissen und mich plagt eigentlich auch heutzutage viele das Scheinwissen. Wenn einer mit 18 Jahren sein Abitur hat, ob Frau oder Mann ist jetzt egal, dann meinen viele, sie sind also schon auf dem hohen Grad des Wissens und können sich aber trotzdem nicht entscheiden. Und da wollte ich ein klein bisschen nachbohren. Dankeschön, alles Gute, Wiederhören.
Danke, Herr Schenk. Wir nehmen Ihre Frage auf. Alles Gute Ihnen, Wiederhören. Ja, Scheinwissen, wie auch immer das gemeint ist, ob es nur um die Scheine geht, die man erwirbt, ohne dass eigentlich ein profundes Wissen dahinter steht, oder man hat etwas und jetzt meint man, man ist gerüstet für das Leben, aber natürlich, ja, wenn man ein Abitur mit 18 Jahren macht, dann ist man natürlich noch lange nicht ausgereift.
Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Gewissen hat auch mit Wissen zu tun und mit Gewissheiten des eigenen Lebens. Beides ist, glaube ich, wichtig. Und das Wissen ist natürlich in unserer sogenannten Wissensgesellschaft ein ganz, ganz großes Problem, weil wir eine Wissensfülle und eine Wissensvermehrung haben, die den Einzelnen immer mehr ja nahezu überfordert. Wir haben einen Zugang zu Informationen in einem Umfang und eine Vermittlung von Informationen durch die Digitalisierung auf so viele verschiedene Wege, dass es immer schwieriger wird, sich profund zu informieren und nun zu sagen, was stimmt denn nun? Es ist ja das berühmte Wort der Fake News unterwegs. Und es sind ja wirklich viele Entscheidungen im Leben, sogenannte Gewissensentscheidungen, eigentlich nur sinnvoll möglich, wenn ich die nötige Information habe und weiß, wovon ich spreche. Aufgrund einer Fehlinformation, eines Fehlwissens, wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen, das kann ja oftmals gar nicht gut gehen. Und darum hat der Herr Schenk mit Sicherheit recht. Wissen ist etwas, was wir uns ständig erneut aneignen müssen. Wir müssen uns informieren, wir haben die Pflicht. Und dabei geht es jetzt nicht nur um ein abrufbares Wissen von bestimmten Fakten, sondern auch das Bemühen, in bestimmte Zusammenhänge Einblick zu gewinnen und zu sehen, warum das eine oder andere vielleicht gut ist und das andere eine oder andere dann doch eher problematisch. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Bereich und ein schwieriger Bereich, weil wir gehen heute auf Google, wir schauen in Wikipedia und haben eine Informationsflut und es fehlen uns dann die Kriterien zu unterscheiden, stimmt das denn oder sind da nun auch Fehlinformationen dabei? Und das macht es nicht leicht.
Und wenn Sie das ansprechen, dann hat man ja auch gerade herausgefunden, dass dieses Lesen, dieses Online-Lesen oder eben am Bildschirm lesen, dass da die Wahrnehmung eine viel oberflächlichere ist, als zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese. Das heißt, es wird vielleicht auch nochmal gar nicht mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit gelesen. Das ist ein Aspekt. Das andere, was Sie ansprechen, ist ja dann, heißt ja dann auch, also dass die ganze Anhäufung von Wissen bringt mir ja letztendlich überhaupt gar nichts, wenn ich nicht eine innere Instanz habe, aufgrund oder mit deren Hilfe ich dann das ganze Wissen bilden kann, sortieren kann, auswählen kann, es überhaupt reflektieren und auch letztendlich bewerten kann. Und wenn es dann auch noch um junge Menschen geht, dann steht ja auch die große Frage der Bildung des Gewissens im Vordergrund. Und das hat eigentlich mit Anhäufung von Wissen ja erstmal gar nichts zu tun. Da geht es ja um eigentlich was ganz anderes. Also wo habe ich den Kompass für meine, vielleicht auch den Verhaltenskompass? Also gibt mir Wertmaßstäbe mit auf den Weg und wie kann sich dann dieses Gewissen bilden oder wie kann es vielleicht auch eben völlig fehlgeleitet werden?
Sie haben da vollkommen recht. Das Wissen allein bietet ja nur eine Matrix, einen Hintergrund, vor dem ich wichtige Entscheidungen treffen kann. Aber ich glaube, wir sind uns einig, auch wandelnde Lexikas können ethische Verbrecher sein. Das Wissen eines Menschen sagt noch gar nichts über seine Wertentscheidungen, über sein Wohl oder Wehe, das auf Menschen ausübt. Es gab sicher in allen menschenunwürdigen Diktaturen unglaublich wissende, gelehrte Menschen mit tiefen Einblicken, die trotzdem den Menschen geknechtet haben. Und ich denke, da kommt eben etwas ganz Wichtiges hinzu. Eine innere Orientierung, einen inneren Maßstab finde ich nur aus meiner Sicht in einer personalen Verbindung, in einer personalen Ausrichtung, dass ich mich angenommen weiß und um das Wohl des anderen mich annehme und es im Auge habe. Wir sind bindungsbedürftige Geschöpfe. Wir kommen aus Beziehung und wir sind auf Beziehung angewiesen und leben auf Beziehung. Und wenn diese Beziehung lebensstärkend, lebenserhaltend, erfüllend ist, dann habe ich für mein Leben eine Orientierung, einen Maßstab, wo ich sage, darauf kommt es an. Und dann empfinde ich das so, wie die Welt und wie die Menschen mit mir umgehen, wo auch dann meine Würde und mein Selbstwert in Bedrohung gerät oder gestärkt wird. Und das ist ein Maßstab im Blick auf andere, dass ich eben, wir waren vorhin beim Konsum oder bei klimafreundlichem Verhalten, dass mir eben klar ist, da geht es nicht nur um 1,5 oder 2 Grad in diesem Weltklima, sondern da geht es um Menschen, die ihre Heimat verlassen, wo es seit 3-4 Jahren nicht mehr geregnet hat, wo alles verdorrt ist und wo diese Menschen eigentlich nur noch eine Chance haben, woanders hinzugehen, ihre Heimat zu verlassen, diese Todesverfallenheit hinter sich zu lassen. Und dann ist es natürlich bitter, diese Menschen sind ja heute auch digital angebunden, zu lesen. Für unsere reiche westliche Welt haben wir dann den Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich denke, in dieser personalen Einbindung und in diesem menschlichen Füreinander liegt ein ganz wichtiges Moment. Ohne das wird jede Wert- und Gewissensorientierung erschreckend kühl und sachlich. Und dann treffe ich vielleicht eine sachlich begründbare Entscheidung, die aber im menschlichen Beziehungsgeflecht verheerende Auswirkungen haben kann.
Und da scheint ja vielleicht auch wirklich ein Problem heute zu sein. Das heißt also, Ihr Credo, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, Gewissensbildung, das gelingt nur in Form von echter Zuwendung. Und da haben wir eine ganz neue Komponente. Also in Form von Zuwendung, Liebe, Bindung, Beziehung, und das sind ja alles Begriffe, die man auch nicht aufgrund von irgendwelchen Strukturen, sei es im frühkindlichen Aufgehobensein, irgendwie bereitstellen kann, sondern da geht es wirklich um viel mehr, was sich in dem Menschen, ja, da geht es um Liebe letztendlich, ne, um diese personale Beziehung, die man auch nicht steuern, nicht machen kann, sondern die eigentlich ja in der Familie einen geschützten Ort haben sollte, haben darf, damit diese aufgrund dieser Zuwendung dann letztendlich überhaupt eine Wertvermittlung gelingen kann.
Genau um diese Liebe geht es. Und das ist natürlich das Problem, dieses schrecklich missverständliche, missbrauchte und inflationär verwendete Wort, an dem wir trotzdem nicht vorbeikommen. Wenn wir die Bibel anschauen, die erste Beziehungsform Gottes zum Menschen, nachdem er ihn geformt hat aus dem Ackerboden, ist die Zuwendung. Er haucht ihm sein Leben ein, teilt sich selbst mit. Das ist eine Liebesgeste, die er diesem Geschöpf nicht schuldig ist. Also Liebe ist immer etwas, was ich einem Menschen nicht schuldig bin, was der sich nicht verdienen muss, was keinen Zweck erfüllt. Und nur durch diese ungeschuldete Zuwendung erwacht der Mensch zum Leben. Das ist das biblische Credo am Anfang. Und dieser Mensch steht nun für Gott immer im Fokus seiner Aufmerksamkeit. Und wo dieser Mensch leidet, auch in der Kultur der jüdischen Religion, da erheben die Propheten ihre Stimme und sagen, eure Gottesdienste sind mir ein Grauen, ich will sie nicht sehen. Wenn die Witwen, die Waisen, die Unterdrückten, die Taglöhner leiden, wenn Ungerechtigkeit herrscht, und so zieht sich das wie ein roter Faden durch, diese Zuwendung zum Menschen als die ungeschuldete Liebe ist ja das Innerste der Schöpfung, der Weltwirklichkeit. Das ist das Unverzichtbare, das Unaufgebbare Innerste der Glaubensverkündigung. Und das ist letztlich auch die innerste Mitte von Gewissensentscheidungen. Und die ereignet sich natürlich, diese Liebe, in jeder elementaren Beziehung, aber wir alle wachsen darin auf. Wir kommen aus einer Beziehung und wir wissen heute aus der Psychologie ja hinreichend, wenn diese Liebe von Anfang an ermangelt wird, wenn die nicht möglich ist, aus welch tragischen Umständen auch immer, dann droht ein Mensch schweren seelischen Schaden zu nehmen.
Ja, dann halten wir aber fest, also diese Zuwendung der ungeschuldeten Liebe, biblisch gesprochen, oder auch eben hier die Bibel als Gewissensbildung überhaupt, da können wir auch nochmal weiter nachfragen. Ja, es ist was ganz Grundlegendes, überall wo Beziehung stattfindet, wo Zuwendung stattfindet, da kann dann überhaupt erst auch Gewissensbildung stattfinden. Ja, nach bestem Wissen und Gewissen. Genau, was heißt das? Was heißt das auch für Sie? So weit sind wir jetzt hier schon mal gekommen und ich lade Sie herzlich ein, auch gerne, dass Sie Fragen stellen, dass Sie, wenn Sie Fragen haben oder ja, wenn Sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben mit diesem Thema, greifen Sie zum Hörer, rufen Sie uns an unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie erst die 0049 und dann 89-517-008-008. Da sehe ich, da ist gerade auch eine Anruferin reingekommen und die darf ich hier herzlich begrüßen. Frau Seni, wenn ich das richtig ausspreche. Guten Morgen.
Ja, so ähnlich jedenfalls. Hallo. mein Name ist Dagmar Czesny. Guten Morgen. Ich wollte eine Frage stellen und zwar, es ging jetzt um Beziehungen. Ich fand auch dieses Beispiel am Anfang sehr treffend mit dieser kleinen Morgenszene. Ich stehe auf und gehe ins Bad und schon überfallen mich viele Fragen oder Anforderungen und die kommen ja oft eben aus Beziehungen heraus. Und jetzt ist meine Frage, nach welchem Koordinatensystem treffe ich denn jetzt eigentlich meine Entscheidungen, was zuerst kommt, was am wichtigsten ist? Also wenn ich an dem Beispiel bleibe, jetzt eben meinen Kindern zuerst irgendwelche Aufgaben zu erledigen oder meinem Mann zuzuhören oder mich um mich selbst zu kümmern oder eben, was Sie jetzt zum Schluss auch vorhin angesprochen haben, dann das Leid der Welt, was sich auch bei uns dann zeigt, zu behandeln oder anzugehen. Also das ist das, was mich immer so ein bisschen ins Schleudern bringt, nach welchen Kriterien wähle ich denn jetzt aus, was am wichtigsten ist?
Das ist eine gute Frage. Danke, Frau Czesny. Geben wir sie mal weiter an Herrn Epp.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute und eine sehr komplexe Frage, weil das Koordinatensystem kann natürlich mitten im Tag durch ein unvorhergesehenes Ereignis wieder völlig durcheinander geraten. Und ich glaube, Sie sprechen schon einige Dinge an, bestimmte Verhaltensweisen, Zeitabläufe, die können wir nicht immer aus dem Moment heraus. Ich kann mir nicht morgens früh, wenn ich ins Bad gehe und das Licht einschalte, überlegen, wie handle ich heute klimabewusst. Da bin ich überfordert. Sondern die Frage, wie umweltbewusst, wie schöpfungsbewusst ist unser Lebensalltag, ist unsere Energiebilanz, unser Umgang mit Wasser, mit Ressourcen. Das habe ich in einer bestimmten Nachhaltigkeit mal grundsätzlich für mein Leben zu planen, für meinen Wohnbereich einzuteilen. Und versuche nun danach einigermaßen zu leben. Und ich denke, ähnlich ist es so in unserem menschlichen Miteinander. Mir soll es wichtig sein, dass meine Kinder Zeit finden bei mir, dass sie sich mit mir austauschen können. In welchen Zeiten, wo sind denn die gemeinsamen Mahlzeiten, die Möglichkeiten der Begegnung, sodass ich es dann auch gut vertreten kann, dass ich sage, du, da, wenn ich jetzt voll in der Arbeit bin und am Schreibtisch meine Dinge zusammensuchen muss, da ist nun nicht der rechte Zeitpunkt, ein paar Grundsatzprobleme von dir zu besprechen. Wir haben da unsere festen Zeiten. Und so glaube ich, müssen wir unser Leben mit aus bestimmten Koordinaten der Wichtigkeit, die immer damit zu tun hat, wie kommen die nötigen Menschen und Werte zu ihrer Geltung, die bei mir oben stehen. Aber nun kann es natürlich sein, ich sitze am Schreibtisch, ich habe eine ganz wichtige Arbeit und jetzt ist für eines meiner Kinder was ganz Schlimmes geschehen oder es hat eine ganz drängende Entscheidung, das ihm die Tränen in die Augen treibt und dann, jetzt kommt eigentlich ein lebendiges Gewissen so richtig zur Geltung, dann muss ich spüren, jetzt ist meine Arbeit nicht wichtig und jetzt ist mein Tagesrhythmus nicht wichtig, sondern jetzt ist eine spürbare Not wichtig, die ich jetzt oben hinstelle und alles andere hintanstelle. Mir geht es in der Tätigkeit der Klinikseelsorge auch oft so, da habe ich meinen Plan, meine Liste mit 8 bis 10 Patienten, wo ich jetzt hin will, und dann begegne ich auf dem Gang jemanden und dann spüre ich, da braucht jemand meine Zeit, da ist eine Krisensituation und jetzt wirft es den Plan durcheinander und jetzt kann ich nicht sagen, Sie, ich muss aber noch dorthin und hierhin, sondern jetzt brauche ich diese innere Koordinate, dass ich sage, dieser Mensch in seiner Notsituation ist jetzt wichtig. Ich kann aber nicht in die Klinik gehen mit dem Koordinatensystem. Jetzt schauen wir mal, welche Wichtigen mir heute begegnen, sondern ich brauche natürlich meinen Plan, ich informiere mich, ich schaue nach Patienten, wo ich denke, da ist der Besuch jetzt gut und richtig, aber immer mit der Offenheit, es kann auch jeden Augenblick eine neue Anforderung an mich herantreten.
Frau Czesny, ist das in etwa so? Erfüllt das vielleicht Ihre Frage oder vielleicht kann ich noch was dazu tun? Koordinatensystem, gerade wenn der Morgen losgeht. Mit der Bibel hat man ja mal so ein ganz grobes Raster. Aber was, wie man das im Einzelnen jetzt und für sich selber in seinen Tag integriert und umsetzt, das ist ja nochmal eine ganz persönliche Aufgabe, weil natürlich, wenn ich sage, die Bibel ist jetzt mal so die Quelle meiner Gewissensbildung, ist das ganz grob, dann kommt ja zuerst das Liebesgebot in den Sinn und da gibt es ja jetzt wieder auch so Meinungen, die sagen ja die Liebe zu Gott und das ist das Erste und dann alles andere, Mann und Kinder, orientiert sich danach. Das ist natürlich wieder sehr statistisch oder das ist so sehr formal und das ist dann letztlich im Alltag irgendwo auch nicht lebbar. Aber wahrscheinlich geht es ja auch genau um diese Frage oder vielleicht auch darum, wenn ich liebevoll am Morgen meine Kinder wecke, dann habe ich schon mal vielleicht weniger Probleme, sie dazu zu bewegen, sie aufzustehen, sich anzuziehen, die ganzen Dinge, die da anstehen. Es klappt natürlich nicht immer. Aber vielleicht geht es auch noch ein bisschen in diese Richtung, Frau Czesny?
Ja, das haben Sie jetzt wirklich sehr schön gesagt. Das stimmt, das fällt mir, während Sie es sagen, noch auf, dass es mir auch darum ging, wo stehe ich denn dann morgens? Und wenn ich jetzt das mal so bildlich ausdrücke, wenn ich morgens wie ein Zirkel mich in diesem Koordinatensystem selber bei Gott einsteche, also mich bei ihm verankere, dann kann ich so diesen Zirkelkreis von dort aus ziehen. Das wünsche ich mir auch für mich selber ein bisschen mehr, dass wenn eben dann, wie gerade gesagt wurde, plötzlich Pläne durcheinander gehen oder alles umgestürzt wird oder das Koordinatensystem sich verändert, dass ich dann immer noch so meinen festen Halt habe und da verankert bin in Gott, das wünsche ich mir eigentlich mehr. Das, auch aus dem Grund, dass ich selber dann nicht plötzlich aus diesem System, Koordinatensystem nenne ich es jetzt einfach, herausfalle. Ja, und dann selber plötzlich total erschöpft bin oder gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also, dass ich selber auch so eine feste Mitte habe und weiß, wo ich selber bin. Sonst kann ich anderen da gar nicht dienen auch.
Und ich denke, das hat sehr viel mit Zeit zu tun und unserer Zeiteinteilung. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht überfordernd werden. Jeder weiß, es gibt mal den chaotischen Morgen. Da verschläft jemand, da kommt was Unvorhergesehenes und dann rennt alles aus dem Haus. Und man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt sehr gefestigt war. Aber das sollte ja nicht der Regelfall sein. Und um dem vorzubauen, und auch die Raum und Zeit zu schaffen für das, was Sie gerade sagen, auch so eine spirituelle Einmittlung, bedürfen wir einer bestimmten lebensfreundlichen Zeitgestaltung. Habe ich morgens die Zeit, und sei es nur ganz kurz, mich ein wenig einzumitten, mich wieder zu orientieren, mich zu vergewissern, ich bin in der Nähe dieses Gottes und von ihm gehalten, oder habe ich es zu einer anderen Tageszeit, wo ich mir das wieder in mein Bewusstsein hole und mich in die Gegenwart Gottes stelle? Und wenn das dann hier und da durcheinander gerät, dann ist das ja nicht schlimm, das ist die Wirklichkeit des Lebens. Aber habe ich einen roten Faden in der Gestaltung meines Alltags, wo die wichtigen, die mir wichtigen Dinge, der Bezug zu einer inneren Mitte zu Gott, das Leben mit den Menschen, die mir anvertraut sind, die in meiner Nähe sind und auch die Verantwortung für diese Welt, in der ich lebe und mich selbst nicht aus dem Auge zu verlieren und wahrzunehmen. Ich bin ja auch nur begrenzt belastbar. Ich muss meine Befindlichkeit auch immer wieder selbstkritisch, aber auch wohlwollend betrachten. Kommt das vor in meinen nachhaltigen Planungen des Tages? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und wenn ich diese Verankerung in einer religiösen Mitte mir immer wieder verinnerliche, dann habe ich bestimmt schon eine ganz große Voraussetzung geschaffen, um dann auch Koordinaten zu finden und zu sagen, das ist jetzt heute wichtig oder das möchte ich in dieser Entscheidung eigentlich voranstellen.
Vielen Dank, Frau Czesny, für diese ganz wichtige Frage nach dem Koordinatensystem und zwar in den ganz konkreten alltäglichen Entscheidungen. Und das ist sicherlich jeden Tag wieder erneut eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, wo wir uns aber auch ja vielleicht Gott eben anvertrauen dürfen und auch immer wieder um seine Liebe, um seine Mithilfe bitten dürfen, dass wir da auch nicht alleine sind. Und da kommt natürlich vielleicht auch nochmal die Frage auch noch nach so einer persönlichen Charakterprägung dazu. Ich meine, wer hat denn mehr Probleme mit einem, wir wollten zwar Gewissen nicht nur immer als dieses schlechte Gewissen hier darstellen, aber wahrscheinlich ja Menschen mit hohen Maßstäben, mit hohen Anforderungen an sich selber, vielleicht auch die zu Skrupeln neigen, dass solche Menschen dann auch eben eher schneller mal ein schlechtes Gewissen haben. Eine Frage, die ich jetzt aber auch nochmal kurz zurückstelle, denn es hat uns noch eine Hörerin aus Heidelberg erreicht, die ich hier herzlich begrüßen möchte in der Sendung. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Das passt eigentlich ganz gut, was vorher gesagt wurde, zu dem, weswegen ich angerufen habe. Und zwar denke ich, es gibt eine Reihe von Menschen, die vielleicht auch durch entsprechende Erziehungsmuster so ein Gewissen haben, was sie ständig oder eine Stimme in sich, die sie ständig die ihr ständig sagt, dass das nicht gut ist oder nicht ausreichend oder dass einfach dieses, ich weiß nicht, ob man es wirklich als schlechtes Gewissen bezeichnen kann, denn ich denke, die Folge, darauf wollte ich hinaus, ist, dass diese Stimme einfach weggedrängt wird, dass man das dann nicht wahrnimmt, weil es ja auch viele, viele falsche Botschaften enthält. Und so glaube ich, dass es da viele Leute gibt, die da ein bisschen ein Gewissen haben, was eine Heilung bedürfte. Und da wollte ich in die Richtung fragen, wie Heilung des Gewissens oder Normalisierung des Gewissens gut stattfinden kann.
Vielen Dank für diese Frage. Da fällt mir jetzt, da darf ich ganz kurz vielleicht zwischensagen, persönlich die Sendung ein in der Lebenshilfe, die wir hier gestern hatten mit Walter Nitsche. Da ging es um Geheimnisse unserer Emotionalität, Gefühle zu Komplizen machen. Da ging es genauso um diese Frage, dass man nur, wenn man ein Gefühl hat, was nicht salonfähig ist, nicht gleich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass dann natürlich auch vielfach die Erziehung mit einer Rolle spielt und dass man da sich auch ein bisschen umorientieren kann und erstmal sagen kann, nee, das ist erstmal neutral und deshalb muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Das ist natürlich jetzt hier vielleicht ein bisschen speziell, aber letztendlich geht es genau um diese Frage und dass man das auch einüben kann. Vielleicht auch sich erstmal in diesem Bewusstsein, dass man erstmal ein geliebtes Kind Gottes ist, sich da hineinschwingen kann. Ja, vielleicht mögen Sie sich diese Sendung anhören, aber ich gebe die Frage jetzt gerne mal weiter an Herrn Epp.
Das sind in dieser Frage und auch dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Engert, ganz, ganz wichtige Aspekte. Zum einen ist für mich auch ganz wichtig, nicht jedes Gefühl ist eines schlechten Gewissens würdig. Wir müssen uns auch annehmen in unseren Abgründen, in unseren Widersprüchlichkeiten, Emotionen, auch Aggressionen, auch Dunkelheiten, auch Abgründe. Triebhaftigkeit gehört zu jedem Menschen. Das meldet sich aus dem Unbewussten, das meldet sich in meinem Alltag in Situationen, die ich nicht im Griff habe. Und wenn ich dann jedes Mal dies verachte und als Minderung meiner ethischen Qualität aufnehme, dann gerate ich in eine ständige Spirale des Mich-Kleinmachens. Ich muss es wahrnehmen und ich muss spüren, was so alles in mir da ist und brauche nun diese Einordnungshilfe. Und da ist jetzt ganz wichtig natürlich das, was die Hörerin sagt, ich teile das vollkommen. Ein schlechtes Gewissen ist ganz oft therapiebedürftig und ich muss sogar manchen Menschen, oder heilungsbedürftig, wie Sie so schön gesagt haben, ich muss auch manchen Menschen sagen oder nahebringen, da brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn zum Beispiel sich mal ein Mensch Zeit nimmt für sich, wo doch noch so viel Not in der Welt zu lösen wäre, ganz im Gegenteil. Sie können anderen nur gut sein, wenn es ihnen auch ein Stück gut geht und sie sich selbst immer wieder erfüllen lassen von der Schönheit des Lebens. Und ich denke, dieses Druckgewissen, dieser innere Antreiber, dieses ständig, um Gottes Willen, jetzt habe ich wieder etwas falsch gemacht, das kommt natürlich ganz stark aus einer emotionalen Befindlichkeit, dass jede Bestätigung, jede Belohnung, jede Zuwendung verdient werden muss. Also ich verhalte mich richtig, wohlgefällig, dann werde ich positiv sanktioniert und dann geht's mir gut. Und sobald ich das Gefühl habe, damit verdiene ich mir nur nicht die Zuwendung und das Lob meiner Umgebung, dann gerate ich in den Druck, dann geht's mir nicht so gut und dann will ich es besser machen. Und dem geht die Grunddimension der Liebe, der ungeschuldeten Zuwendung, wie ich es vorhin versucht habe auszudrücken, ab. Wo ich sagen muss, ich bin liebenswert, würdig, von Gott angesehen, unabhängig zunächst einmal von all dem, was meine Leistung und was mein Beitrag ist. Und darum muss ich auch nicht bei allem, wo jetzt ein Stück Irritation und Widersprüchlichkeit entsteht, sofort das schlechte Gewissen haben, sondern die Wachheit, die Achtsamkeit, das wahrzunehmen und das Hinterfragen, was folgere ich daraus für meine weiteren Schritte und Entscheidungen.
Ja, danke, Herr Epp, für diese ausführliche Antwort dann auch auf diese Frage. Und mir kommt da eben auch noch, dass ja diese vielen inneren Stimmen, die man so in sich hat und die einen da so eigentlich ganz hart auch richten, also der eigene innere Richter, dass das eben auch nicht Gott ist, dass das nicht Gottes Stimme ist immer, sondern auch Walter Nitsche, der meinte gestern auch, ja, wenn man eben auch das Leben jetzt mal Randnotiz so als Auseinandersetzung auch sehen will, geistlicher Art, dann ist das eben auch der Widerspieler Gottes, sozusagen der Widersacher, der das auch will, dass wir uns damit selber fertig machen. Und wenn wir uns das vielleicht bewusst machen, ohne weiter jetzt das eine große Bedeutung beizumessen, dann mag das vielleicht auch schon ein bisschen die Bedeutung nehmen oder dass man eben auch bei Gefühlen eben hinguckt, dass man das nicht unter den Teppich kehrt, so herum, wie Sie auch sagen, Herr Epp, sondern da gärt es und brudelt es weiter, sondern dass man sich das bewusst macht und dass das erstmal so Gefühle eben auch neutral bewertet und nicht gleich verurteilt.
Ich denke, es gibt so schöne biblische Geschichten, wo Jesus den Mann mit der verdorrten Hand heilt, da heißt es in der Geschichte, er erbebte vor Zorn. Ich finde das eine wunderschöne, tröstliche biblische Geschichte. Unser Herr und Erlöser war so richtig zornig und hat auch Gefühle erlebt und zugelassen. Ja, er ist erbebt vor diesen Gefühlen und da geht es nun nicht sofort darum, diese Gefühle zu sanktionieren, sondern als Teil meiner Lebenswirklichkeit zu sehen. Und Sie sagen das völlig richtig, wenn ich sie ständig wegdrücke, verachte und mich dafür ständig zur Rechenschaft ziehe, dann gebe ich auch Raum vielleicht einer sehr lebensfeindlichen Entwicklung in meinem Dasein. Und das mögen wir als Widersacher bezeichnen. wenn ich sie einfach ungefiltert und unbesehen, alle, das bin ich und so bin ich und es ist schon gut und ich nicht dahinter höre, was sind denn da für Ungereimtheiten vielleicht auch da in meinem Leben, dann gerate ich in eine große Oberflächlichkeit, in der dann letztlich alles geht. Es ist immer so ein den Weg finden mit einem Kompass.
Ist Ihnen das so ein bisschen eine Hilfe?
Ja, mir ging es hauptsächlich darum, das Thema zu beleuchten, da ich denke, dass das auch dazu führen kann, dass man auch, also Leute, die so betroffen sind, auch Schwierigkeiten haben, überhaupt auf das tatsächliche Gewissen, was dahinter steht, dann zu hören.
Mhm. Ja, und dass es dann oft so ist, ohne es darüber richten zu wollen, dass man zwar peinlichst berührt ist, wenn man eine kleine Vorschrift nicht exakt gehalten hat. Es gibt Leute, die schreiben permanent an Ordinariate, wenn eine liturgische Vorschrift nicht ganz eingehalten wird, aber nicht erkennen, dass sie vielleicht in einem großen Zusammenhang im Umgang mit ihrem Kind, mit ihrem Enkel, eine ganz tiefe emotionale Kälte zulassen. Also wir haben gerade in diesen Tagen in den Werktagslesungen die Weherufe Jesu über die Schriftgelehrten, über ein religiöses System, das ist harter Tobak, wenn man das so auf sich bezieht, wo er sagt, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, also den Kleinstgewürzen, da seid ihr ganz perfekt, da haltet ihr alle Vorschriften perfekt ein. Aber in den großen Themen, Liebe und Gerechtigkeit, da lasst ihr außer Acht, was notwendig und was zu tun ist. Und das ist genau das, was Sie sagen. Diese Gefahr, dass man zu dieser eigentlichen Gewissensherausforderung, was entspricht der Liebe, der Zuwendung Gottes zu den Menschen, dass man zu der gar nicht vordringt, weil man permanent befasst ist damit, all die Kleinigkeiten des Lebens skrupellant zu erfüllen.
Vielen Dank für diese Frage. Alles Gute nach Heidelberg und auf Wiederhören. Weiter geht's nach Dortmund und da bin ich mit der Frau Herberts verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja. Hallo. Entschuldigung, ich kann ziemlich schlecht hören. Es kann vielleicht passieren, dass ich manches nicht verstehe. Jetzt ist Folgendes. Ich möchte nur sagen, ich bin auch nahezu blind. Und ich war zu einer von einer blinden Mitschülerin, die hat mich zu einer christlichen Freizeit eingeladen. Und da hat jemand erzählt, ob ich gläubig wäre. Och, ich sage, bin ich evangelisch. Ich sage, ich bin konfirmiert. Und da fragt er mich, ob ich auch die Bibel lesen würde. Nee, ich sage, ich lese die Blindenschrift. Ob er mir die Bibel schicken dürfte. Ach, ich denke, der soll mich in Ruhe lassen. Meinetwegen kann er sie mir schicken. Hat er sie mir geschickt, konnte ich nichts mit anfangen. 2 Jahre später bin ich wieder dahin gefahren. Und da hörte ich aber, da haben die öfter erzählt von der Jahreslosung. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da habe ich überlegt, was ist das? Wahrheit möchte ich auch erkennen. Und dann habe ich einer Teilnehmerin gesagt, ich möchte das auch, die Wahrheit erkennen. Aber die Bibel, also ich habe Teile der Bibel, hat man mir geschickt vom Evangelium, vom Johannesevangelium und ein paar Evangelien. Ich verstehe das nicht. Ja, sagt sie, muss auch lesen, was davor steht. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Naja, ich denke, kannst ja mal probieren. Und als ich aus dem Urlaub nach Hause gefahren bin, da habe ich überlegt, Mensch, die sind so verrückt mit ihrem Glauben und mit der Bibel, dann will ich das auch mal probieren. Komme ich nach Hause und da hatte ich ja die Bibelzeile. Da habe ich erstmal gelesen, wo das steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und dann habe ich das Johannesevangelium gelesen, abends, wo ich nach Hause gekommen bin. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann habe ich das ganze Johannesevangelium, also jetzt in Blindenschrift, durchgelesen und war fast die ganze Nacht wach und bin gegen Morgen erst eingeschlafen. Seitdem lese ich die Bibel und bete zu Jesus. Und ich wollte nur sagen, wie oft, wenn ich die Bibel lese, dann bekomme ich Antworten durchs Bibellesen. Ich habe mir nach und nach das in Blindenschrift, also das Neue Testament habe ich ganz bestellt und vom Alten die Psalmen und ich bekomme so oft Hilfe. und Antwort. Und ich bin auch, ich habe überhaupt keine Angehörigen. Ich habe durch den Krieg meine Eltern verloren. Auf der Flucht ist meine Mutter gestorben. Aber ich könnte ein Buch schreiben, aber ich bin jetzt auch schon alt und meine Finger wollen nicht mehr. Ich kann nicht mehr so. Aber ich könnte so schreiben, wie Jesus mich in all den Jahren bewahrt hat. Ich wollte nur sagen, dass Jesus uns zeigt, auch in seinem Wort, oder dass wir erfahren können, dass Jesus uns lieb hat. Ich habe nämlich gehört, warum ich überhaupt geboren bin, hat man mir gesagt. Wie kann man ein Kind im Krieg in eine Welt setzen? Und Jesus hat mich liebt und der, obwohl ich jetzt keine Angehörige habe. Und in der Kirche ist es manchmal so, dass sie sagen, die könnten sich nicht um mich kümmern, obwohl ich gar nicht gefragt habe. Aber ich habe einen Türken hier im Haus, einen Türken. Und ich habe gedacht, ich sage, sind Sie Moslem? Nee, sagt er, ich habe den Koran gelesen und die Bibel, aber ich bin Atheist.
Vielen Dank, Frau Herberts, erstmal für diese ganz wertvolle Erfahrung, die Sie hier uns schildern, dass eben die Wahrheit wird euch frei machen, also dass Sie die Bibel als Quelle von Gewissensbildung entdeckt haben und dass Sie da auch immer wieder Antworten finden und dass Sie da einen ganz persönlichen Zugang dazu bekommen haben. Das ist ja geradezu ja wunderbar, wenn Sie uns das so erzählen. Damit bereichern Sie ja das, was wir vorhin gesagt haben, wie das denn jetzt ganz konkret an meinem Leben auch aussehen kann.
Ich denke, das ist der Kernbestand unserer ganzen kirchlichen Wirklichkeit, dass wir uns Sonntag für Sonntag versuchen, am Wort Gottes zu orientieren, an seiner Zusage, an seiner Anforderung an uns, in dieser Vielfalt der Schriftlesungen. Und die Hörerinnen und Leserinnen der Bibel ist nur zu beglückwünschen, wenn sie diese Erfahrung macht und Bibelworte sie so ergreifen, dass sie spürt, daraus erfahre ich eine Lebensmitte. Aber das ist ein lebenslanger Prozess, der kann auch manchmal auf Irrwege kommen. Wir wissen alle, dass auch mit biblischen Aussagen und Texten Menschen unter Umständen in einen großen Druck gebracht werden. Bischof Kohlgraf von Mainz hat das kürzlich in einem Artikel geschrieben: Wenn wir alles aus der Bibel wörtlich übernehmen, dann würden wir heute noch manche Menschen steinigen und uns in einer Weise verhalten, die sicher dem Evangelium nicht entspräche. Das heißt, wir müssen lebendig damit umgehen und im Grunde genommen auch in der Arbeit mit der Bibel das tun, was wir in unserer Gewissensbildung auch immer wieder tun müssen, nach der Mitte, nach der Wichtigkeit, nach dem Zentralen zu fragen, um uns nicht in nebensächlichen Dingen zu verlieren. Und ich denke, da hat die Hörerin ein ganz wichtiges Wort gefasst: Die Wahrheit wird euch frei machen und wird euch ergreifen. Auch in den Werktagslesungen hatten wir die letzten Tage den Galaterbrief, der Auseinandersetzung Paulus: Nicht das Gesetz erfüllt euch, sondern die Liebe. Ihr seid frei in Christus, frei von der Erfüllung einzelner penibler Vorschriften, sondern ihr spürt, was im Mittelpunkt steht, nämlich die überfließende Liebe Gottes, der sei alles dafür hergibt, dass euer Leben erfüllt wird.
Vielen Dank, Frau Herberts, dass Sie uns haben teilhaben lassen an dieser wundervollen Erfahrung. Alles Gute Ihnen nach Dortmund. Und weiter gibt es noch zwei Hörer, die uns hier erreicht haben. Ich bin jetzt verbunden mit der Frau Wolf. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Die Sendung mit Begeisterung. Ich habe die auch gestern gehört. Und für mich ist es einfach so, ich bin ein ziemlich impulsiver Mensch und habe mir da lange Jahre wirklich dann immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Habe gesagt, warum hast du jetzt wieder oder warum bist du jetzt wieder einfach so ausgerastet manchmal, so ganz kurz, Autofahrer, Mensch. Und ich bin einfach auch dazu übergegangen, zu sagen, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, merke ich ja sofort, sich ist gut. Ich denke, man spürt es ja immer sofort in einem drin, das wäre jetzt wieder völlig unnötig gewesen. Da hätte ich ihm lieber den Schutzengel mitgeschickt oder so. Und dass ich mir einfach angewöhnt habe, so das zu machen. Einfach zu sagen im gleichen Moment, oh Jesus, bitte verzeih mir's und schick ihm Schutzengel nach oder ja, gib dem einen guten Schutzengel mit, dem ich jetzt gerade einen schlechten Gedanke gesendet habe oder so. Und ich mag einfach, ja, Es wird leichter. Es wird leichter damit. Es ist einfach so, dass man nicht immer nur ausgeglichen und ruhig und so wie Sie vorher gesagt haben, das passiert im Laufe des Tages so viele Dinge. Man nimmt sich einen Tagesablauf vor und dann ruft jemand an, der einen braucht und man wird rausgeschmissen und man ist dann da. Aber ich denke halt auf der anderen Seite immer, wenn das so ist, dann ist es einfach auch Gottes Wille, dass er sagt, ja, das ist jetzt einfach wichtiger, kümmere dich da mal drum und komm nachher wieder zurück.
Und Dankeschön. Ich glaube, was da in Ihren Aussagen ganz, ganz wichtig ist, ich bin da sehr dankbar, nochmal auch auf das Gottesbild, auf das, was dahinter steht, dass wir uns bei solchen, wie es Ihnen passiert, mir rutscht was raus oder ich weiß, das war es nicht okay, warum kann uns das so gefangen nehmen, warum kann uns das so belasten, dahinter steckt auch, und das ist für die Gewissensbildung ein ganz, ganz großes Problem aus geistlichem Hintergrund, unsere Angst vor Strafe. Strafe ist in der Gewissensbildung ein ganz großes Problem. Wir wissen das aus der Kindererziehung doch alle. Wenn ein Kind nur aus Angst vor Strafe etwas nicht tut, dann macht es in dem Augenblick genau das, wenn die Instanz, die strafen kann, nicht mehr in der Nähe ist. Und es gibt da im Johannesbrief, wo wirklich eine Fülle der biblischen Zusammenfassung stattfindet am Ende der Bibel, im Johannesbrief diese Ausführung, Gott ist die Liebe, und wo dann der Johannes in diesem Brief so schön schreibt, wer Angst hat, rechnet mit Strafe. Und wer mit Strafe rechnet, hat die Liebe Gottes noch nicht begriffen. Es geht nicht darum, dass wir aus Angst vor Strafe, sondern aus Ergriffenheit vor dieser unglaublich über alle Grenzen gehenden Liebe uns dann immer wieder neu orientieren und sortieren, nicht um Strafe zu vermeiden, sondern um das, was Leben erfüllt, immer mehr zu verwirklichen, ermutigt zu sein, und ich kann wieder anfangen und ich kann mich wieder bemühen, dass es mir, den Menschen um mir herum und dieser Welt besser geht.
Vielen Dank, Frau Wolf. Und ich denke, das können wahrscheinlich auch viele Menschen nachvollziehen. Und wer impulsiv ist oder auch temperamentvoll, das ist ja auch eine lebendige Kraft, die damit verbunden ist, hat ja genauso seine Daseinsberechtigung wie alles andere auch. Also da vielleicht auch mal das Positive dran sehen. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören nach Ravensburg. Und jetzt bin ich noch mit einem Hörer, einer Hörerin verbunden. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Guten Tag.
Ja, guten Tag, ich habe hier vorliegen ein Buch von der Frankfurter Buchmesse mit Segenswünschen von Schwester Ursula. Die darf man sicher weiterleiten. Das ist ein Buch aus einem Kloster bei Koblenz.
Und vielleicht, Entschuldigung, wir hören Sie schlecht. Ja. Vielleicht können Sie besser in den Hörer irgendwie hineinsprechen. Es ist nämlich
einfach schlecht zu. Tut mir leid. Es ist eine Neuerscheinung von Schwester Ursula mit dem Thema zwei Wichtigkeiten. Es ist gerade erschienen, auf der Buchmesse habe ich ein Leseexemplar bekommen, von Schwester Ursula aus dem Kloster der Arenberger Dominikanerinnen mit herzlichen Segenswünschen. Und ja, ich könnte jetzt noch eins draufsetzen geradezu und sagen, und vielen Dank auch, ja, für die guten Koordinaten, die Sie in der Sendung gegeben haben, und das vierte Bild hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, und in dem Buch, also man kann sich auch immer wieder selber zurechtrücken, offene Fragen mögen manchmal. Das schreibt auch die Schwester zusammen mit einem Kollegen in dieser Neuerscheinung. Ja, jetzt war noch eine kleine Buchwerbung. Vielen Dank auch.
Dankeschön.
Dass wir das durften. Alles Gute und danke.
Danke und auf Wiederhören. Ja, also hier Segenswünsche durch ein Buch oder da auch da mal wieder Impulse zu bekommen und wieder auch die Lebensmittelmitte neu zu finden. Ja, Herr Epp, was wir jetzt vielleicht noch ein bisschen beiseite gelassen haben, ist so, dass das Gewissen, was denn ist, heute beruft sich ja jeder gerne auf sein eigenes Gewissen, auf seine eigene Gewissensentscheidung. Und damit hat man oft so den Eindruck, dann ist alles gut. Also ja, jeder ist hier seines eigenes Glückes Schmied sozusagen dann plötzlich auch und ja, kann sich dann nach seinen ganz persönlichen individuellen Maßstäben orientieren. Aber was ist denn mit dem Gewissen, wenn es so fehlgeleitet ist? Ja, da ist die Frage eben, aufgrund von was? Es gibt heute in unserer Zeit ja genug ideologische Maxime auch, die Verhaltensweisen vorgeben, die aber eigentlich vielleicht destruktiv sind und nicht dem Leben dienen und auch nicht der Befreiung des Menschen dienen, sondern ihn vielleicht nur in neuen Kategorien gefangen halten. Da mag man nur an die Gender-Ideologie denken. Aber damit werden natürlich auch wieder viele andere Menschen ja auch, ich sage jetzt mal, angeleitet oder eben nicht in die Freiheit geführt.
Ja gut, die Berufung auf das Gewissen kann natürlich auch Ausdruck einer enormen Bequemlichkeit, einer Gleichgültigkeit, einer Lässigkeit sein, wenn dem nicht das Ringen, das Suchen und auch das Gespür, das Bedarf immer der Weiterentwicklung zugrunde liegt. Zu sagen, das ist meine Gewissensentscheidung, ich glaube, da ist ein wichtiger Indikator, dem muss immer ein Ringen und, um auf den Hörer vom Anfang der Sendung zuzugehen, auch ein Informieren, ein genaues Betrachten der zu entscheidenden Situation enthalten sein. Und dann, wenn ich das ehrlichen Herzens tue, dann geht ja der Katechismus der katholischen Kirche sogar so weit, dass er sagt, dann muss der Mensch diesem Gewissen folgen, sei es auch objektiv ein irriges Gewissen, also dass bestimmte Dinge da nicht einbezogen sind. Aber natürlich ist diese Gefahr da, das anything goes, alles ist irgendwo gleichgültig, dann kann man auch alles mit dem Gewissen vereinbaren. Und ich glaube, christliche Gewissensbildung macht eines deutlich, es geht nicht um Druck, es geht nicht um Strafe und um Angst erzeugen, aber es geht um die Wachheit und die Sensibilisierung des menschlichen Bewusstseins. Es ist nicht alles gleichgültig. Es gibt ganz Wichtiges, es gibt unaufgebbares Gut in der Würde der Menschen, in der Liebe zu den Nächsten, in den Lebensbedingungen der Menschen, in der Freiheit der Menschen. Gott hat Partei ergriffen. Das ist ein roter Faden durch die Bibel und darum ist nicht alles gleichgültig, was mich dann zu einer Gleichgültigkeit führt und nicht mehr in Entscheidungssituationen bringt. Das soll keine Last auferlegen, aber das soll mich wach und sensibel machen, immer wieder danach zu fragen, wie nähere ich mich hier an die Parteiergreifung, die von Gott her spürbar wird.
Merken Sie und beobachten Sie das denn auch in der Klinikseelsorge, wenn Menschen manchmal merken, das Ende naht, aber es ist eben noch nicht alles bereinigt, was im Leben so stattgefunden hat. Das Leben, das Gewissen ist noch nicht befreit, da gibt es einfach noch Unaufgearbeitetes.
Ja, das ist natürlich das tägliche Brot mit Menschen in schweren Lebenskrisen. Und da sind wir wieder bei den beiden Punkten, die in dieser Sendung sich durchgezogen haben. Manchmal muss ich Menschen deutlich machen, womit du dich plagst. Das ist ein eng geführtes Gewissen. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Gott wird auch auf krummen Zeilen gerade schreiben und jedes Leben hat seine Bruchstellen und Gebrochenheiten. Aber auf der anderen Seite spüren wir auch, dass Menschen dann auf einmal das Bewusstsein entwickeln, ich nahm manche Dinge leicht, ich habe bestimmte Beziehungsprobleme oder ein Verhältnis zu anderen Menschen links liegen lassen, auf die leichte Schulter genommen und spüre nun, denen will ich noch etwas sagen, denen bin ich noch etwas schuldig geblieben. Ich möchte ein Stück Versöhnung feiern und das gehört zu den ganz wichtigen Aufgaben, das dann auch zu ermöglichen, sofern es eben möglich ist und anzubahnen. Aber auch da ist diese Gabe der Unterscheidung wieder wichtig, auch manchen diesen Gewissensdruck zu nehmen, dass sie jetzt an bestimmten einzelnen Stellen ihres Lebens hadern und die Angst haben, jetzt wird ihnen eine Rechnung präsentiert, die dann schwerwiegend sein könnte.
An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Josef Epp, dass er hier heute zu Gast war als Diplom-Religionspädagoge, Klinikseelsorger, Buchautor zum Thema nach bestem Wissen und Gewissen. Was heißt das? Ich denke, Sie haben hier ja eigentlich alle Fragen auch ganz offen in Angriff genommen und es gab ja eine lebendige Diskussion. Herr Epp, vielen Dank für diese lebendige Teilnahme an diesem Thema, an dieser Sendung. Alles Gute Ihnen.
Ich bedanke mich für die offenen Beiträge und Gottes Segen allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Dankeschön. Und dieser Dank geht natürlich auch an die Hörer, die hier wirklich sich rege beteiligt haben und auch mit vielen Fragen einfach hier diesen ganzen Fragenkomplex um das Thema Gewissen und Wissen noch bereichert haben. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Wenn Sie weitere Informationen möchten, dann können Sie das entweder auf der Homepage tun unter www.hore.org. In der Mediathek haben Sie die Möglichkeit, auch vergangene Sendungen oder auch die ist dort auch bald verfügbar, sich dann nochmal herunterzuladen, anzuhören. Oder Sie erreichen den Hörerservice unter der 08328921110. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.